Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Morvotion. Es sind immer mehr, die uns hören. Dankeschön. Und heute geht's nochmal um neue Autos.
E-Morvotion, der E-Mobility Podcast. E-Morvotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jérôme Brunel und wie immer mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo Jérôme, schönen Abend.
Wir haben uns wieder zusammengefunden, weil wir nochmal, so wie beim letzten Mal, nochmal über neue Fahrzeuge sprechen wollen. Das hat auch einen Grund. Erstens mal ist seit letzter Woche noch das ein oder andere doch recht wichtige Auto dazugekommen, wo sich vielleicht viele gefragt haben, Mensch, jetzt haben die da einen Podcast veröffentlicht über neue Autos, aber die wichtigsten Autos haben sie überhaupt nicht besprochen. Ja, weil wir immer ein bisschen vorher aufzeichnen und die einfach noch nicht da waren und wir sie deswegen nicht vorstellen konnten. Jetzt ist die IAA unterwegs. Ich weiß nicht, ist sie immer noch in Berlin oder ist sie inzwischen schon wieder vorbei?
In München ist sie.
Entschuldigung, in München, ja richtig. Ist sie inzwischen wieder vorbei?
Sie ist noch.
Okay. Ja. Und die war ja bis dato immer in Frankfurt, gell?
Frankfurt, dann ist die IAA Nutzfahrzeuge ja immer in Hannover. Also auch da gibt es ja nochmal ein Pendant sozusagen dazu. Genau, aber
Ich kenne mich mit diesen Ausstellungen nicht so wahnsinnig aus, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich da eigentlich nie hingehe, weil es immer so weit weg ist. Wenn man hier im Südwesten wohnt, ist man irgendwie weit von allem, was das betrifft. Das ist immer ein bisschen traurig. Man guckt sich halt die Videos an und erträgt dann halt die ganzen Werbepartner dieser YouTuber mit und versucht das irgendwie zu beispielen. Es ärgert mich, weil ich habe bei YouTube so ein Abonnement, wo ich keine Werbung habe, ja, also keine Werbeunterbrechung. Aber ich kann natürlich nichts dagegen tun, wenn die YouTuber da ihre Werbung im Video rein platzieren. Und ich finde das immer furchtbar nervig. Ich finde es legitim, alles gut, aber es nervt mich brutal, wenn da wieder über diesen Energy Kick oder was das da ist, wieder Werbung gemacht hat, wo ich mich bis heute frage, wozu braucht man das? Ich habe ihn noch nie gebraucht, noch nicht ein einziges Mal. Ich habe alles, was ich brauche, um zu laden. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Aber kauft euch von mir aus den Energy Kick rauf und runter, gebt da euer Geld aus. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Macht auch gerne Werbung dafür. Auch da habe ich kein Problem damit. Ja, ich reg mich hier nur wieder auf. ich hatte schon in den Shownotes geschrieben, dass der letzten Folge, dass wir ja über ein Auto nicht berichtet haben. Das kam nämlich raus, als ich eben die Folge eingestellt habe, nämlich den BMW iX3. Ganz, ganz wichtiges Auto, glaube ich, weil wir können natürlich jetzt darüber streiten, ob das ein schön designtes Auto ist oder nicht. Ich glaube, das können wir uns komplett sparen, weil es ist Geschmackssache. Und die einen finden es schön, die anderen finden es nicht so schön. Ich glaube, du findest das Auto gar nicht so schlecht, gell? Also vom Design her.
Also es hat mich sofort erinnert an die 60er, 70er Jahre von BMW, weil das Design vom 2002 ist. Und der ist so alt, dass es wahrscheinlich keiner mehr weiß. Und jetzt verkaufen sie das Design einfach nochmal neu. Es schwappt ja auch überall diese Retro-Welle gerade irgendwie durchs Land. Also ob das jetzt ein Fiat 500 ist, ob das ein Mini ist, ob das, keine Ahnung, ein Twingo ist, der irgendwie wieder aufgeputzt wird. Der Microlino ist ja auch irgendwie immer wieder Retro hochgeholt worden. Ich weiß nicht, ob den Designern erstmal nicht so ganz viel einfällt und die ganzen Retro-normalen Autos in jetzt SUV nochmal designen. Mag sein, aber naja, ich würde ihn mir nicht kaufen, weil er ist auch, also ich bin ja sowieso kein Freund des SUVs und das ist tatsächlich jetzt dieser BMW ja auch,
Auch wenn sie es anders bezeichnen, sie bezeichnen das glaube ich gar nicht als SUV, sondern irgendwie ein bisschen anders, aber ja, es ist im Grunde ein SUV. Aber ich glaube, diese Retro-Schiene oder sagen wir mal, bisschen mehr Seele in ein Fahrzeug bringen, ist glaube ich eine Reaktion darauf, dass man ja eigentlich den gegenteiligen Weg zum Teil gegangen ist. Also wenn du jetzt, was weiß ich, den VW ID.3 anschaust und so, das sind ja alles so Kisten, die sind so abgelutscht und haben irgendwie keine Seele. Man hat ja auch immer gesagt, wir wollen gerne Autos machen, die so ein iPhone auf Rädern ist. Ne? Das war so ein bisschen die Ansage. Da haben sie einfach, glaube ich, vergessen ein Stück weit, nicht bei mir, ich brauche das nicht, aber ich glaube, für viele ist ein Autokauf etwas sehr Emotionales und da möchten sie etwas haben, wo sie einen Bezug dazu haben, wo sie einen Bezug zu diesem Fahrzeug aufbauen können. Das heißt, das Auto braucht irgendwo auch Seele und ich glaube, das ist ein bisschen unter die Räder gekommen die letzten Jahre und da haben sie jetzt überlegt, okay, da müssen wir vielleicht was machen. Es reicht vielleicht nicht, immer neue Software-Updates zu machen, aber die Karosserie so dermaßen lieblos dahin zu schlonzen, Wir müssen da was tun. Und insofern finde ich es ja nicht schlecht, wenn Autos Ecken und Kanten haben, wenn sie unterschiedlich aussehen und eben nicht so dahergeschlunzt sind. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Innovation. Und deswegen ist, glaube ich, der iX3 von BMW gar nicht so unwichtig, weil die haben, glaube ich, da ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Das geht los beim Verbrauch, der sensationell niedrig ist. Das geht weiter über das Hochvoltsystem, also 800 Volt. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Gibt auch schon 900 Volt bei anderen Fahrzeugen, aber 800 Volt ist beachtlich. Das ist gut. Das führt nämlich auch dazu, dass natürlich die Ladezeiten deutlich, deutlich runtergehen. Und das ist, glaube ich, bei so einem Fahrzeug ganz, ganz wichtig, weil eben immer noch viele denken, ja, es muss möglichst schnell gehen, das Laden. Ja, es sollte auch nicht langsam sein, das Laden, aber es muss auch nicht unbedingt wahnsinnig schnell gehen, weil das braucht man in den seltensten Fällen. Selbst wenn man auf Reisen ist, will man ja ein bisschen Pause machen und sich nicht treiben lassen und nach 10 Minuten, 15 Minuten schon weiterfahren müssen, sondern man will vielleicht in Ruhe seinen Kaffee fertig trinken. Also innovativ haben die, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht bei BMW, ne?
Also ganz, ganz viel, ja. Auch der CW-Wert ist ja bei 0,29. Das ist für so ein Schiff schon eigentlich bemerkenswert.
Ja.
Also das haben die im Prinzip gut hingekriegt, damit 20% effizienter als der Vorgänger zu sein. Das muss man erstmal hinkriegen. Das machen die eigentlich relativ gut. Gut, BMW hat jetzt auch das sportliche Fahren ja für sich immer noch so ein bisschen als Thema. Also 645 Newtonmeter, das ist schon eine Ansage, 4,9 Sekunden bei 2,5 Tonnen Gewicht, also 2,3 Tonnen. Das ist schon gut so. Also auch die Anhängerkupplung des SUV darf bis zu 2 Tonnen sozusagen an den Haken nehmen. Das ist auch nicht ohne. Also das muss man in der Klasse auch erstmal
hinkriegen.
Mhm. Genau. Also genau. Und was du so ein bisschen angeteasert hast, ist ja, wie hole ich die Menschen ab? Also mit der Seele des Autos. Kantig, das verbietet schon das Kraftfahrtbundesamt. Das geht nicht. Also so ein Cybertruck in SUV funktioniert halt nicht. Der hat ja bis heute keine Zulassung. Also da sehen wir, dass das kantige Design schwierig wird. Auch das futuristische Design ist, glaube ich, bei denen, die anfangs die Pioniere der Elektromobilität waren, da ist es vielleicht angekommen, weil sie gesagt haben, hey, ich muss jetzt irgendwie auch zeigen, dass es eine neue Antriebsart ist. Also wir erinnern uns mal an den i3, dessen Namen ja quasi jetzt auch auf der IAA wieder verwendet würde, aber nicht mehr für das kantige oder das runde etwas, was bei BMW ja irgendwie voll aus der Art geschlagen ist, ob man das mag oder nicht. Beim ID3 genau dasselbe, ne? Der hat ja auch irgendwie nichts mit einem Golf oder sowas zu tun gehabt. Ja, und da gibt's halt immer wieder Fahrzeuge, auch eine Renault Zoe war ja im Prinzip deutlich erkennbar als Elektroauto. Das gab es ja nur als Elektroauto und war halt im Markenkonzern irgendwie auch schon nochmal extra von der Bauart. Hm. Und das ist halt ein Thema, das mögen vielleicht die Pioniere. Mittlerweile nach 10 Jahren ist die Zoe ja auch weiterentwickelt und so weiter. Also vom Design her schon wieder ein bisschen angepasster. Und jetzt kommen tatsächlich ja auch die Leute, die sich ein neues Auto kaufen und auf die Elektromobilität stoßen, die sich ja bei der Antriebsart vielleicht verändern wollen, aber bitte nicht noch ein futuristisches Auto dazu kaufen wollen. Und da muss man jetzt sozusagen auch als OEM irgendwie ein bisschen den Spagat schaffen, dass man die im Prinzip auch abholt. Und das kann man eben mit einem Retro-Design oder mit einem sehr ähnlichen Design. Also BMW zum Beispiel hat ja auch zwei Plattformen, ne? Also die haben ja im Prinzip die Verbrennerplattform in demselben Auto. Jetzt denke ich mal an den i4 zum Beispiel. Den kriegst du als Verbrenner oder eben auch als Elektroauto. Und da sieht ja die Karosse ziemlich gleich aus. Also da unterscheidest du nur im E-Kennzeichen, was es denn für ein Antrieb ist. Und genau da habe ich früher immer gedacht, ja, da müssen wir eigentlich hin. Also es muss nicht deutlich sichtbar sein, dass du was Neues hast, sondern wenn ich einen Golf habe, ist es egal, ob ich einen E-Golf fahre, ob ich einen Verbrenner fahre, ob ich einen gasgetriebenen oder was auch immer habe, einen Hybrid. Das wäre mir erstmal ziemlich egal, weil der Golf ja in Anführungsstrichen schon so ein Auto ist, wo man jetzt einfach sagt, naja gut, am Design her stoße ich mich jetzt nicht irgendwo, ne? Also der ID3 war ja schon so ein bisschen kritisch im Design. Deshalb, je weniger ich die Leute sozusagen noch mit Neuem überfrachte, desto eher kaufen sie natürlich dann das eine oder das andere.
Wobei VW zum Beispiel, ich glaube, da haben wir schon letztes Mal gesprochen, dazu übergeht, wieder die Namen weiter zu benutzen, die ja schon längst eingeführt sind, wo jeder weiß, was das für ein Auto ist. Also wenn ich sage Polo, dann weiß jeder, was das für ein Auto ist. Wenn ich sage Golf, weiß jeder, was es ist. Wenn ich sage Passat, weiß jeder, was es ist und so weiter und so weiter. Man macht jetzt einfach ein ID davor und dann gibt es eben den ID Golf, den ID Passat und so weiter und so weiter. Halte ich für eine kluge Entscheidung. Hätte man eigentlich von Anfang an so machen können. Wobei, hinterher weiß man es immer besser. Ne? Das ist ja immer, das ist schön zu sagen. Ich muss auch ehrlich gestehen, also ich finde den ID 3 jetzt vom Design, Außendesign jetzt gar nicht mal so schlecht. Also der hat mir jetzt, ich fand den nicht hässlich. Aber das ist wiederum Geschmacksfrage. Aber wenn statt dem ID 3 in Zukunft ein ID Golf rauskommt, ja, den Golf, den kennen wir doch. Ne? Also den Golf, den kennen wir schon seit 20, 30, 40 Jahren. Da sind wir alle groß mit geworden. Wir wissen, was das für ein Auto ist. Jetzt hat er halt einen Elektromotor. So what? Ja, also nehme ich mir. So, ich will ja auch in die Zukunft gehen und ich habe ja auch mal was gehört von Klimaschutz und so weiter. Dann kaufe ich mir den und wenn der eine Reichweite von 500 Kilometern hat, dann ist die Reichweitenproblematik auch gelöst. Meiner Meinung nach ist die Reichweitenproblematik schon längst gelöst. Auch die Ladeinfrastruktur ist inzwischen so in Europa, dass man da keine Bedenken haben muss, dass man da nicht zum Laden kommt und so weiter und so weiter. Also insofern ist das der richtige Schritt. Und bei BMW macht man das eben auch, dass man einfach sagt, okay, wobei der iX3 steht schon auf einer eigenen Plattform. Es ist eine eigene Plattform. Und aber wenn ich mich da eben reinsetze, dann ist das Auto zwar, ich habe es mir angeschaut, futuristisch durchaus, aber irgendwie auch vertraut. Und was übrigens, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, was ich von Anfang an gesagt habe, und das kann ich nachweisen, es gibt Videos von mir, wo ich das gesagt habe, schon vor 10 Jahren oder 8 Jahren, wo ich gesagt habe, Leute, ich will die Knöpfe haben. Also ich will für bestimmte Funktionen möchte ich die Knöpfe haben. Ich möchte einen Blinkerhebel haben. Ich möchte gerne einen Knopf, die Fenster rauf und runter zu machen. Gut, die gab's immer. Aber ich möchte auch einen Knopf haben, um das Dach aufzumachen, weil ich nicht während der Fahrt auf einem Bildschirm gucken möchte. Ich möchte auf die Fahrbahn gucken und nicht auf den Bildschirm. Und dann kamen immer wieder Leute, du kannst doch alles über die Sprachsteuerung machen. Ja, aber zumindest beim Tesla musstest du auch genau die Sachen sagen, die Tesla hören wollte, sonst hat es halt nicht funktioniert. Erstens. Zweitens, wenn ich im Auto rede, rede ich mit der Person, die rechts von mir sitzt. Hoffentlich ein holdes Mägdelein und nicht mit einem Auto. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, zu sagen, jetzt mach mal hier oben das Dachfenster auf. Zumindest, wenn ich dann auch noch so reden muss, wie das Auto will und nicht so, wie ich reden möchte. Das wird sich ändern. Ja, also in Zukunft wird man natürlich Sprachassistenten haben, wo man einfach ganz normal mit reden kann, wo man einfach sagen kann, du mach mal bitte oben das Dachfenster auf. Dachfenster heißen die Dinger nicht. Wie heißen die eigentlich?
Schiebedach.
Schiebedach, genau, danke. Das Schiebedach auf. Und dann wird das Schiebedach geöffnet. Dann kann ich mich damit auch anfreunden. Aber wenn ich da erstmal auswendig lernen muss, was ich da sagen muss, damit das und das passiert, wenn ich nicht mal mehr das Handschuhfach aufbekomme, ohne auf dem Monitor rumzuknöpfeln, da möchte ich halt einen Knopf dafür haben. Ich will auch jetzt nicht Tausende von Knöpfen haben, also für die wichtigsten Funktionen schon. Da kommt man jetzt auch wieder zurück und das holt auch die Leute ab, weil die haben sich, nicht nur ich habe mich darüber beschwert, sondern ganz viele andere auch, die gesagt haben, ich will das nicht. Da rudert die deutsche Automobilindustrie Gott sei Dank wieder zurück und da muss man sich auch nicht für schämen, sondern das ist eine gute Entwicklung und ich hoffe, das wird auch so weitergehen. Insgesamt für mich ist dieses Fahrzeug von BMW wirklich ein großer Schritt nach vorne, was mich sehr freut, weil ich wirklich immer mehr Angst hatte um die deutsche Automobilindustrie, ja, dass sie also komplett platt gemacht wird von den Chinesen. Jetzt bin ich da schon wieder ein bisschen optimistischer und hoffe mal, dass da was vorangeht, weil zumindest auf dem Heimatmarkt Europa dürfte das einschlagen, wie das auf den anderen Märkten aussieht. Amerika vielleicht auch, aber da ist sowieso gerade schwierig. Asien weiß ich nicht. Asien ist schwierig. Also da sind die Chinesen einfach wahnsinnig stark und die Deutschen zurzeit wahnsinnig schwach. Muss man sehen. Es gibt aber auch noch ein Konkurrenzmodell zu dem BMW, nämlich von Mercedes. Und auch da rudert man ein Stück weit wieder zurück. Ne?
Ja, ich würde gerne noch einen Satz zu dem BMW sagen abschließend. Also Batteriekapazität 108 kW, also kWh.
Ja.
Ja.
Das war mein Fehler früher immer. Ja, jetzt fang du nicht auch an. Jetzt, wo ich es gelernt habe, fangst du an.
Also über 100 kWh. Reichweite damit 805 Kilometer. Das ist schon stattlich.
Ja, das ist mehr als man braucht. Das ist viel mehr als man braucht. Genau, gut, das sind natürlich Idealwerke. Wahrscheinlich wird es 650 natürlich sein. Aber hey, wer braucht denn 650 Kilometer? Also wer fährt 600? Braucht man das nicht? Haben wir schon oft drüber geredet.
Diesel-Dieter hätte den gerne.
Ja, Diesel-Dieter ist so gestorben.
Und Ladezeit 10-80%, 21 Minuten. Also auch da relativ fix. Und das heißt auch, dass kein europäisches Serienauto schneller lädt. Also ich kann einen großen Akku verbauen und ich kann eben auch eine relativ hohe Ladegeschwindigkeit reinbauen. Und dann habe ich wirklich alles das, was an Argumenten von außen irgendwie jetzt noch übrig war, eigentlich auch einkassiert. Und das zu einem Preis, ja, natürlich, wenn man den ersten Aufpreisklick gemacht hat, dann ist man auch über 70.000, aber 68.900 Euro, ja, wir haben letztes Mal über bezahlbare Kleinwagen gesprochen, ist jetzt nicht ganz das Segment hier. Nee.
Aber es ist ein wichtiges und ein wirklich wichtiges Segment und auch ein Segment, wo wirklich auch viele Autos verkauft werden, weil das ist gerade das Segment, das sehr viel von Firmen gekauft wird, ne?
Genau, und da ist ja jetzt auch die Geschichte mit dem XPeng G6. Ne, du hast jetzt eben das Asien-Thema angesprochen. Also auch der kommt ja um die Ecke in dem Segment. Und wenn wir Deutschen dann einfach auch jetzt wieder was zu bieten haben, dann ist es ja auch in Ordnung. Also Absolut. Das passt dann schon. Genau. Und jetzt können wir gerne mal zu dem neuen GLC kommen, wenn du magst. Das hast du ja quasi eben schon angeteasert.
Da ist es ja so, dass Kilenius erstmal angesagt hat, ja, wir machen jetzt ganz viel Richtung Elektromobilität und wir gehen aber gleichzeitig auch mehr in den Luxusbereich. Und da habe ich schon damals gedacht, als er gesagt hat, er geht in den Luxusbereich. Oh, ist das wirklich so eine gute Idee? Ich meine, die bauen doch schon schöne Autos, man muss doch nicht noch teurer werden. Da rudern sie wohl auch inzwischen wieder zurück, Gott sei Dank. Aber umso wichtiger ist eben dieser GLC. Der sollte jetzt nicht floppen. Und ich glaube, das wird er auch nicht, ne?
Genau, also im Prinzip hat man sozusagen auch eine neue Plattform, wie es bei BMW und VW ja auch ist. Ist auch vielleicht ganz sinnvoll. Genau, insofern die EQ-Modelle sind ja sozusagen mit eigenständigem Namen auch unterwegs und eigenständiger Designsprache. Das heißt, anders wie bei BMW, die ja auch ein i4 auf zwei Plattformen bauen, aber jetzt mit der neuen Klasse natürlich dann auch den Sprung wieder in diese neue Modellgeschichte geschafft haben, macht es Mercedes auch so. Und das, was du erwähnt hast, ja, ich habe auch gedacht, oh, Luxussegment, hin und her. Also das mit dem EQS hat ja schon nicht wirklich geklappt, muss man ja fairerweise sagen.
Obwohl es ein sehr gutes Auto war, ne? Also das war jetzt nicht schlecht.
Also. Ja, genau. Also für die Elektromobilität war das echt ein Sprung nach vorne. Und ich habe neulich auch gesehen, dass sie jetzt auch den Wagen mit dem Feststoffakku 1200 Kilometer sozusagen gefahren haben, ohne Zwischenstopp. Wer es braucht, ne? Diesel-Dieter, ja. Herzlichen Glückwunsch, der kriegt das dann auch. Also das funktioniert, also Elektromobilität können sie. Das, was wahrscheinlich die Oberklasse-Mercedes-Fahrer abgeschreckt hat, war, wie wir eben schon gesagt haben, das andere Design und das neue Design, was da wahrscheinlich bei einer traditionellen Marke, und das ist Mercedes immer noch, tatsächlich vielleicht ein bisschen zu viel war. Das heißt, der GLC macht es jetzt ein bisschen besser, weil der ja schon, ich sag mal, sehr ähnlich dem Verbrennermodell aussieht, aber eben trotzdem eine eigene Plattform drunter hat.
Genau, im Grunde ist das super modern unter der Haube, aber wenn man ihn von außen anguckt, dann denkt man sich, ja, es könnte auch der Verbrenner sein. Also da ist kein großer Unterschied. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den zu gehen und nicht einfach was komplett Neues dahin zu stellen und die Leute damit ja leider abzuschrecken. Ich sage deswegen leider, weil ich natürlich jemand bin, der eher, ich bin ja auch ein Early Adapter, was das betrifft, gerne futuristische Sachen möchte und gerne was Neues ausprobiere. Aber wir reden ja vom Massenmarkt und der Massenmarkt möchte das nicht. Der Massenmarkt möchte einfach das, was er kennt und das, was für ihn Seele hat, das möchte er kaufen, weil man muss ja auch eins sagen, wenn man sich so ein Auto für 60, 70, 80.000 Euro kauft, das macht man ja nicht jedes Jahr, sondern das ist für viele die größte Anschaffung ihres Lebens überhaupt, neben dem Haus vielleicht. Die überlegen sich das schon sehr genau, was sie sich da kaufen und da brauchen die eben ein Fahrzeug, das eben Seele hat, auf gut Deutsch, ja, wo sie im Auto einen Namen geben können. Ja, also und das haben sie offensichtlich jetzt endlich begriffen und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ich bin mir sehr sicher, dass es in diese Richtung weitergeht, weil das ja, denke ich, sehr erfolgreich sein wird. Aber das müssen wir sehen. Jetzt gehen erstmal die Verkäufe los. Aber ich glaube, auch sowohl beim BMW als auch beim Mercedes gibt es schon die ersten Bestellungen. Und ich denke, das wird in die richtige Richtung laufen.
Naja, wir reden ja hier auch bei 4,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Also das ist auch schon
nicht wenig. Das ist ja für dich ganz wichtig, ne?
Ja, nee, nein. Die Diskussion haben wir immer wieder.
Wir beide haben nämlich diskutiert vor der Sendung, ja, ob das wichtig ist, dass ein Tesla zum Beispiel ein P-Modell ist. Es gibt ja das neue.
Nein, es ist nicht wichtig, aber es ist schön.
Ja, aber es macht
Man braucht das nicht.
Nee, man braucht dreimal drauf gedrückt und dann hat man sich dran gewöhnt. Aber ja, die Diskussion brauchen wir nicht schon wieder führen.
Also ich sag mal so, das können wir hier an der Mercedes jetzt mal ausschlachten. Mhm. Also wenn ich überlege, ich kann meinen Tesla auch unter 10 kWh fahren.
Ja.
So, den kann ich hier mit 14,9 fahren. Mhm. Ich habe bei dem Mercedes hier ein Zweiganggetriebe. Da weiß ich persönlich immer nicht, das brauchte ich schon im Porsche Taycan nicht. Ja, also natürlich soll das irgendwie dynamischer fahren, möglichst effizient unterwegs sein. Ja, alles fein und vielleicht auch ne, die Höchstgeschwindigkeit hinten nochmal etwas fester machen, alles fein. Aber der ist hier sowieso bei 210 abgeriegelt. Mhm. Also frage ich mich, warum ich dann das mit nicht einem Einganggetriebe irgendwie lösen kann. So, wenn wir nochmal bei den Leistungen bleiben, also 360 kW ist schon mal eine Ansage. Höchstgeschwindigkeit habe ich eben gerade gesagt. WLTP, Reichweite etwas weniger als der BMW, nämlich 713. Batteriekapazität auch etwas weniger, 94 kWh. Ladeleistung 330 kW reicht vollkommen aus. Also mehr muss man nicht haben. Und ähnlich wie beim BMW, 22 Minuten von 10% auf 80% Ladezeit DC. Bloß beim Preis, da stand leider nichts. Also insofern bestellen, du hast eben gerade so gesagt, naja, den kann man sicherlich schon bestellen. Ich würde kein Auto bestellen, dessen Preis ich nicht kenne. Ja. Das ist für mich so ein kleines Argument zu sagen, ich warte dann nochmal. Mhm. Also insofern auch 800 Volt Systemspannung. Also insofern ist es schon ein gutes Auto hier zumindest, was die Zahlen angeht. Ja, und optional mit einem 22 kW Onboard-Charger. Wobei, den habe ich tatsächlich nie vermisst, muss ich ehrlich sagen. Also ich lade ja sowieso nur am Supercharger und immer nur schnell. Also ich habe ja gar nicht das Thema AC. Und ich sag mal so, es gibt auch nicht ganz viele Autos, die das überhaupt können.
Also insofern, ich habe tatsächlich das Thema AC durchaus, weil mein zweiter Tesla, also das Model Y, was ich habe, hat nicht mehr Free Supercharging. Und dann gucke ich natürlich auch nach den Preisen. Die sind AC natürlich günstiger. Und wir haben hier Kaufland, wir haben hier Aldi, da zahlst du für die Kilowattstunde 29 Cent. Aber da stört mich natürlich auch, dass der nur mit 11 kW lädt, statt mit 22. Das wäre schon deutlich besser, weil ich da tatsächlich relativ oft lade. Und gerade beim Aldi darf man nur 2 Stunden stehen. Da würde ich gerne 44 statt 22 kW nachladen. Aber klar, ja. Geht leider nicht.
Genau, also das war jetzt so das, was der GLC hat. Luftfahrwerk, ja, hat er ja auch in der hat man ja schon in der S-Klasse verbaut. Also es ist ja ein Oberklasse-Auto sozusagen. Da packen die schon ein bisschen was rein. Aber ja,
ich bin bekannt dafür, dass ich da immer ein bisschen kritisch dazu stehe, weil ich immer sage, wenn du dir sowas einbaust oder einbauen lässt,
geht's auch kaputt.
Kann es halt auch kaputt gehen. Und gerade das Luftfahrwerk bei Tesla zum Beispiel damals war ja eins, das gerne kaputt gegangen ist, wo ich dann wirklich gedacht habe, mal Gott sei Dank habe ich das damals nicht genommen. Das hat mir jetzt viel Ärger erspart. Gut, ich habe noch ein Fahrzeug gesehen, also gab noch viele, aber eins, was mir auch noch aufgefallen ist, nämlich von Skoda, der Vision O, der so der Nachfolger des Octavias werden soll. Und das war eigentlich ein ganz, ganz tolles Auto, weil es endlich mal eine Bauform hat, die mir besser passt, nämlich kein SUV, sondern so ein bisschen wie ein Passat. Und tolles Auto, toll designt, nicht zu futuristisch, aber eben auch nicht altbacken. Da ist auch alles drin, was man so braucht in dem Auto. Ja, aber das Problem ist, das dauert noch ein paar Jährchen, bis das auf den Markt kommt. Und das ist etwas, was ich dann wiederum nicht verstehen kann, warum man so ein Auto designt, macht, tut, ausstellt und dann aber sagt, ja, also in 5 Jahren kommen wir da vielleicht mal mit um die Ecke. Sorry, das war vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren okay. Jetzt gibt's halt die Chinesen und die werden deutlich schneller mit solchen Fahrzeugen um die Ecke kommen. Und es ist schade, dass eben der Skoda nicht jetzt verkauft wird oder nächstes Jahr, sondern dass wir da ewig drauf warten können. Und bis dahin haben die anderen wieder überholt. Das ist ja ärgerlich.
Ja, vor allen Dingen ist es ja, oder wäre es einer der wenigen Kombis, ne?
Ja, überhaupt endlich.
In dem Segment. Aber wahrscheinlich möchte Skoda den Epic oder den L-Rock oder den überarbeiteten Enyaq weiterverkaufen und den Vision O dann quasi irgendwann mal hinterher schieben.
Ja, dann ist halt zu spät.
Ja, genau. Also es gibt halt schon andere Kombis. Also wir müssen gar nicht mal aus dem Konzern rausgehen. Ne? Den ID.7 als Kombi gibt es ja. Also insofern, da gut, zahlt man natürlich auch den Namen Volkswagen ein bisschen mehr mit als bei Skoda. Aber naja, also ich sag mal so, man kann ja im Prinzip dann auch erwarten, dass man über alle Konzerntöchter hinweg sozusagen ja auch den Gedanken des Kombis wieder bringt. Also ich weiß gar nicht, warum der Kombi jemals weg sein musste, weil das war für mich eins der praktischsten Designsprachen überhaupt.
Absolut.
Also, quadratisch praktisch gut, das ging immer irgendwie, da hast du ordentlich reingekriegt. Und auch damals hat mein Vater gesagt, naja, Familie, dann wird's halt ein Kombi. Das ist gut, da gab's aber auch keine SUVs, ne? Also muss man dann auch fairerweise sagen. Und ich sag mal so, es gab mal eine Werbung von dem Ford Focus ST oder weiß ich nicht, irgend so ein Kombi von Ford. Da stand irgendwie in der Printwerbung, wir haben ihn 107 mm tiefer gelegt, damit ihre Kinder besser einsteigen können. Hm. Und das ist mir noch so präsent, weil in diesem Thema kleine Kinder und Autos, möchte ich doch bitte kein SUV haben, wo ich das Kind erstmal irgendwie einen Meter nach oben tragen muss. Das darf doch irgendwann auch selbstständig einsteigen. Also das finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig bei den SUVs. Bei den Kombis ist es natürlich wesentlich einfacher. Also ich weiß nicht, ja.
Naja, wir wollen die SUVs nicht ganz verteufeln. Also es gibt tatsächlich einen Anwendungszweck, deswegen haben wir auch tatsächlich das Model Y uns besorgt damals. Und zwar hatten meine Eltern wahnsinnig Mühe, in das Model S einzusteigen oder auszusteigen. Also ich habe die kaum mehr reingekriegt oder rausgekriegt. Und da haben wir dann gesagt, okay, um meine Eltern zu transportieren, sind jetzt beide um die 80 Jahre, also mein Vater 80, meine Mutter 79, brauchen wir ein Fahrzeug, wo sie gut rein und rauskommen. Und das ist da tatsächlich beim SUV deutlich, deutlich besser. Da haben sie überhaupt keine Mühe, ein- und auszusteigen, weil es eben etwas höher ist. Da kommen sie gut rein. Also manchmal kann SUV deutlich, kann schon sehr nützlich sein für bestimmte Zwecke und dann kann man sich ja so ein Ding auch zulegen. Habe ich ja. Ne? Also ich habe ja unter anderem deswegen das gekauft. Aber tatsächlich bin ich eher ein Fan von den Kombis. Also ich hatte ja auch früher einen verlängerten Golf, ja, Golf Plus. Nee, Golf Plus war es nicht.
Nee, Golf Plus geht in die Höhe.
Nee, geht in die Höhe.
Der Variant.
Golf Variant, genau. Hatte ich eine Zeit lang, fand ich toll. Fand ich super praktisch. Haben ja auch meistens bessere CW-Werte und sind verbrauchsärmer. Also ich verstehe nicht, warum man da das mehr oder weniger beiseite gelegt hat. Und ich hoffe, das kommt irgendwann mal wieder. Haben wir aber auch schon oft gesagt. Und da hätte ich mich dann eben gefreut, wenn der Skoda da gekommen wäre und nicht erst in 5 Jahren oder so. Ist aber nicht. Schade. Wenn man nicht gesehen hat auf der IAA, das war mal wieder Tesla.
Die haben sich das gespart. Aber die haben auch schon auf der IAA Nutzfahrzeuge wirklich nur den minimalsten Stand um ihren Semi gehabt. Ja. Also insofern, die sparen sich da alle möglichen Kosten.
Sie haben auch nichts. Ne? Also jetzt wird ja eine so, Moment, die haben doch das Model YP-Modell jetzt auf den Markt gebracht. Ja.
Ja, aber das ist halt auch nur eine Variante von einem bestehenden Auto.
Ja,
eben. So, und die Verkaufszahlen sind ja, ich sag mal, durch die Bank rückläufig. Das heißt, die versuchen ja jetzt natürlich auch irgendwie sich teure Messestände zu sparen, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder ob einfach der Grund ist, wir haben nichts Neues, wir können euch nichts Neues zeigen, dann brauchen wir auch nicht hier erscheinen. Ich weiß es nicht.
Naja, aber dann zeige ich eine Studie, ne? Also wie das Hyundai
ja
auch gemacht
nicht.
Hat. Ne? Genau, also sie können den Cybertruck noch irgendwo hinstellen.
Ich höre immer nur heiße Luft bei Tesla die letzten Jahre und da kommt einfach nix. Ich weiß, jetzt kommt wieder der Strombock und sagt, oh, du hast doch keine Ahnung. Die machen alles ganz toll, aber ich...
Aber seit 5 Jahren ist doch der Roadster angekündigt. Hier können sie doch da hinstellen.
Also ich erinnere mich, Markus Meilenschein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder kanntest, Markus Meilenschein hat durch Empfehlungen ganz viele Model S vertickert sozusagen und hat dann eben als Belohnung von Tesla eigentlich einen Roadster bekommen. Ja, leider ist er inzwischen verstorben. Der Markus Meilenschein hat seinen Roadster bis heute nicht bekommen, auch nicht im Himmel. Und ich bin mal gespannt, ob jemals dieser Roadster überhaupt auf den Markt kommt. Uns wurde alles Mögliche versprochen, selbstfahrende Autos, was weiß ich. Jetzt werden viele sagen, ja, das kommt alles und was weiß ich. Das höre ich jetzt seit 8,5 Jahren, höre ich das, dass es kommt. Ja, es wird sicher irgendwann mal kommen, aber ich fühle mich trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile von Tesla echt verarscht. Und ich kann auch die Leute nicht mehr verstehen, die das immer noch schön reden. Ja, da ist gerade eine Entwicklung drin, aber ich bin halt der Typ, der sagt, ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ja, also wenn es wirklich da ist, dann glaube ich's. Aber keine Sekunde vorher und bei Tesla keine Millisekunde vorher, weil das schon so oft Vaporware verkauft worden ist. Ich glaube denen einfach nicht mehr. Ich glaube ihnen einfach nicht mehr. Punkt.
Dann lass es doch mal zu der anderen Studie kommen, die auch vorgestellt wurde, weil die kommt bestimmt.
Welche?
Also so ein Hyundai Concept 3. Also ist so ein bisschen anfangs wie der, also ich habe gedacht, dass ja, als sie den Hyundai Ioniq 5 vorgestellt haben, dass der ein bisschen flacher ist, so von den ersten Designstudien. So sieht ungefähr, für alle, die sich das jetzt noch nicht angeguckt haben, der Hyundai Concept 3 aus. Der ist im Prinzip natürlich ein bisschen kompakter, auch so ein Crossover, aber irgendwie, ja, also... Ja, weiß ich nicht. Also soll wohl eine 400-Volt-Variante haben, die man auch vom Kia EV3 und EV4 kennt. Also insofern, das soll sozusagen da irgendwie rein. Und ich sag mal, wenn man in der Namenssprache bleibt, dann wird es wohl ein Ioniq 3. Also den Design-Studiennamen, den verwenden sie wahrscheinlich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber das wäre im Prinzip so 60 bis 80 Kilowattstunden große Batterie, haben sie angekündigt. Also das könnte was werden, was wir demnächst auch sehen. Wann auch immer das kommt, aber eher wahrscheinlich als die Modelle, die du gerade eben erwähnt hast und schon ad acta gelegt hast.
Ja, also
und,
ich, ja.
Und was auch sozusagen ja als Serienmodell jetzt rausgekommen ist, was ja auch immer nur als Studie sozusagen unterwegs war, ist der Polestar 5 als Serienmodell. Mhm. Also insofern, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, auch 800 Volt Technik, Ladeleistung, auch relativ beeindruckend und relativ starke Antriebe auch. Gut, das ist jetzt wieder mein Thema, ne?
Ja,
aber genau, das ist im Prinzip so das Segment, wo der Taycan und der Audi e-tron GT unterwegs sind. Also nochmal eine andere Geschichte
aber bei Polestar. Ich glaube, man kann sagen, in der Mittel- und der Oberklasse geht die Tendenz ganz stark in Richtung 800 Volt und eine sehr schöne Entwicklung. Und auch da, es tut mir leid, da muss man auch wieder Tesla an den Karren fahren. Die haben noch nicht mal die Ladesäulen dafür, geschweige denn die Autos, die mit 800 Volt laden können. Also wie kann es sein, also gut, Model S wird jetzt sowieso nicht mehr verkauft in Europa, das muss man ja auch dazu sagen, wie kann es sein, dass sie ein Model S auf den Markt bringen, ein überarbeitetes Model S und das hat keine 800. Und das mit 400 Volt Technologie. Ja. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja keine Ahnung wahrscheinlich.
Naja, und wir haben letztes Mal über den Cadillac gesprochen, den ich auf Probe gefahren bin. Mhm. So, die trauen sich auch nach gefühlt 10 Jahren Tesla irgendwie eine Ladeleistung von 190 dahin zu stellen. Mhm. Kann man auch machen ohne 400 Volt System. Ja, so und in der Zwischenzeit habe ich in meinem Newsletter gelesen, dass die Cadillac-Produktion von 3-Schicht auf 1-Schicht runtergefahren wird.
Woran könnte denn das wohl liegen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, also es ist halt traurig, wenn eine Firma, egal jetzt welche, von einigen wenigen geführt werden, die dann halt irgendwann mal Fehler machen, logischerweise, und dann keine Menschen um sie herum haben, die dann sagen, Entschuldigung, da machst du, glaube ich, was falsch. Ohne dafür gefeuert zu werden. Das geht halt eine Zeit lang gut und kann sogar auch manchmal ein Vorteil sein, siehe Tesla, aber das geht auf Dauer meistens eben nicht so gut. Und das sieht man halt jetzt gerade an den Verkaufszahlen. Wir haben letztes Mal schon angesprochen, dass es auch einen neuen Smart geben wird, der Zweisitzer sein wird. Na, der wurde auch auf der IAA nicht vorgestellt, aber das war natürlich auch das Gesprächsthema. Darüber freue ich mich auch, dass es wieder so ein Auto geben wird. Ich bin mal gespannt auf den Preis dieses Fahrzeuges. Wenn sie geschickt sind, Geely, die ihn hier ausbringen, wenn die geschickt sind, machen die den ganz günstig, auch wenn sie dann drauflegen, weil damit führen sie die Leute an die Marke ran. Ja, die Leute, die auch noch nicht so viel Geld haben, die jungen Menschen. Ne? Und die haben dann gute Erfahrungen mit dem Fahrzeug und kaufen dann später dann eben die teuren Autos, wenn sie das Geld dafür haben. So würde ich machen.
Das hat ja Smart, oder das hat ja Daimler schon mit Smart damals gemacht. Mit dem, ich sag mal, klassischen 4-2, den wir ja so kennen.
Ja, aber der war zu teuer. Damals.
Genau, der war zu teuer, wobei schon da haben sie nichts dran verdient. Also auch das haben sie ja in Gewinnspielen immer mal wieder rausgehauen, ne? das kleinste Auto und trotzdem irgendwie so gefühlt nicht verkauft. Ja. Also es ist natürlich auch schwer, ein viel Technik in kleinstem Format zu bauen. Also das haben wir in Smartphones, das haben wir, ne, also als die ersten Handys rauskamen, die haben sie dann auch irgendwie kleiner gemacht, bis die Fingerkuppen irgendwie nicht mehr auf die Tastatur passten. So, also insofern, das war dann auch immer teurer, je kleiner es wurde. Gut, bei den Autos sind wir jetzt immer größer geworden. So, dann hast du auch ein bisschen was reingekriegt und dann größere Batterien, was du ja anfangs auch brauchtest. Dadurch, dass die Batterieentwicklung ja jetzt auch weitergeht, kann man sozusagen auch mehr in kleinere, kompaktere Batterien auch reinpacken.
Das war auch eine Schwäche des elektrischen Smart, also des Zweisitzers, dass einfach die Batterie ein bisschen arg klein war und leider auch kaputt gegangen ist und dann der Tausch sehr teuer war. Also das hat dem Ganzen auch nicht so wirklich geholfen. Na,
man muss aber sagen, sie waren ja mit Tesla tatsächlich schon einer der ersten, die sich überhaupt genau in diese Elektromobilität reingetraut haben. Also,
absolut. Wobei man mit dazu sagen muss, der Hayek, der den Smart damals erfunden hat von Swatch, wollte eigentlich von Anfang an nur ein Elektro-Smart haben. Also das ganze Konzept war darauf ausgelegt, dass es elektrisch ist. Und das hat er damals VW angeboten. Die haben das abgelehnt. Mercedes hat es genommen, aber hat halt dann doch einen Benziner reingebaut. Schade, aber verständlich. Also ich werfe es denen nicht vor. Ich weiß ja auch nicht vor, dass sie es dann eingestellt haben. Wenn man nichts dran verdient, dann verdient man nichts dran. Dann macht es auch keinen Sinn. Das sind Wirtschaftsunternehmen, Punkt. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt nochmal probieren und drückt beide Daumen, dass es hinhaut. Und ich will mir das Fahrzeug sehr genau anschauen, ob das vielleicht für mich ein geeignetes Fahrzeug sein könnte. Auch wenn ich im Moment jetzt keins brauche. Aber da freue ich mich drauf, wenn das mal auf dem Markt ist. Du möchtest noch was sagen.
Ja, einen Satz habe ich noch zum Smart. Der Diesel hatte ja die Anekdote, dass die Abkürzung MHD war. Und das war das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also insofern, vielleicht war das ja auch noch ein Punkt.
Ich hatte eine Ex-Freundin, die hatte ein MHD. Beziehungsweise meine Frau hatte dann auch einen MHD. Nee, Moment. Meine Frau hatte einen MHD und meine Ex-Freundin hatte einen Diesel Smart mit als Cabrio. Ein Diesel Cabrio Smart. Auch sehr ungewöhnlich. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Julia.
Tschüss, Jerome.